52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 2. Zur Folge 2 von 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Und wie schon in der ersten Folge angekündigt, geht es darum, dass ich von 52 Unternehmerinnen und Unternehmern ja wertvolle Tipps erfrage, um so das Wissen sozusagen in die nächste Unternehmergeneration zu tragen. Der Ursprung dieser Idee stammt ja schon, wie in der ersten Folge erklärt, aus dem Ausscheiden meiner lieben Onlinerin Julia, die immer wieder mit Fragen gekommen ist. Und ihre Fragen waren dann zum Schluss so viel, dass ich gesagt habe, okay, das sind so viele Fragen und Antworten, die müssen unbedingt in ein Buch. Aber dieses Buch schreibe ich eben nicht alleine, sondern schreibe mit der Unterstützung von 52 Leuten, die es wissen müssen und es deshalb wissen, weil sie entsprechend viel Erfahrung im Bereich des Unternehmertums haben. Heute hat es mir eben für diese Folge Nummer 2 in die wunderschöne Steiermark verschlagen, in das grüne Herz Österreichs, Pöllau bei Hartberg. Und mir gegenüber sitzt Karin Heschel-Bolzhofer. Der Unternehmensname ist Design ab Hof. Und da gibt es eine ganze Menge zu berichten, weil die Geschichte mit Design ab Hof ist relativ neu, würde ich sagen. Und wie dieser Aufbau gelungen ist und was letztlich dann auch die Besucher von Design ab Hof im November bei den kommenden Veranstaltungen erwartet, das werden wir heute besprechen. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Karin.
Ja, hallo Rudi. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Gratulation zu dem tollen Projekt und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, danke sehr. Die Einstandsfrage bei Neugründungen beziehungsweise bei solchen Kreationen ist ja immer die nach der Initialzündung. Also sozusagen nach dem Weg von vom Hamsterrad hin in die Freiheit, weil das Hamsterrad oder nicht nur das Hamsterrad, sondern sozusagen die Gewohnheit oder die Komfortzone ist ja eine, aus der man nicht so leicht dann gerne rausgeht, weil eine Komfortzone, sagt ja schon der Name, sehr viel Komfort. Aber in der Freiheit hat man eben die Freiheit des Schaffens. Und dieses Schaffen, dahinter verbergen sich hier zwei Dinge, nämlich die große Leidenschaft zum Design einerseits und die zweite Leidenschaft ist der Hof oder die Landwirtschaft. Wie ist es denn dazu gekommen, diese zwei Dinge zu vereinen?
Ja, eigentlich war das eine längere Entwicklung. Ich habe vor 15 Jahren den Hof meiner Großeltern übernehmen dürfen und war beruflich aber aus einer ganz anderen Ecke. Bin studierte Kunsthistorikerin, Kommunikationswissenschaftlerin, habe lange Zeit im Bereich Marketing gearbeitet und auch immer wieder in den Berufen mit Design zu tun gehabt, Designmanagement. Und dann habe ich mir gedacht, wie mache ich das jetzt? Irgendwie nur die Landwirtschaft bewohnen möchte jetzt auch nicht. Ich möchte das Ganze ein bisschen lebendig halten und habe aber eine große Hochachtung vor der, ich sage jetzt mal, richtigen Landwirtschaft, Ackerbau, Viehwirtschaft. Das habe ich nicht gelernt. Das versuche ich mir schrittweise anzueignen. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es doch das Beste, wenn man Dinge einbringt, die man schon hat. Also in dem Fall meine Erfahrungen aus den Bereichen Marketing und Design. Und ich möchte gerne eine Direktvermarktung starten. Und im Hofladen von Design ab Hof gibt es jetzt im Grunde einen Mix aus landwirtschaftlichen Produkten, die wir zum Teil selber herstellen, Säfte, Sirupe, Nüsse, Marmeladen, alles, was man so kennt. Und ich kombiniere das mit passenden Produkten aus dem Design, Interior Design, Geschenksartikel, Küchenartikel, alles, was man so unterkommt, was ich selbst gerne kaufen und haben möchte. Das ist so quasi das Hauptkriterium. Und ja, das Ganze habe ich gestartet, hat gut gefruchtet. Es war dann quasi, weil du sagst, der Schritt, dann rein selbstständig zu sein. Es war am Anfang ein Projekt neben meinem Beruf. Und man sieht dann aber an einem gewissen Punkt, wenn ich es jetzt ernsthaft betreiben möchte, müsste ich mir jetzt doch voll drauf konzentrieren und Vollgas geben. Ja, und das mache ich jetzt.
Okay, jetzt, wenn man die Website sieht und wenn man daher fährt auf den Hof und das Logo und die Räume sieht, dann ist es für viele ganz klar, was da passiert ist und was hier verkauft wird. Aber man muss ja sagen, also ich habe das Glück, dass ich vor über 10 Jahren schon mal hier war, wie ihr gerade das Haus neu gebaut habt. Und damals war dieser Raum, wo wir jetzt drinnen sitzen, im Prinzip ein Stadel. Das heißt, man steht vor einem alten Holzstadel, auf gut steirisch, davor und fragt sich, was machen wir da jetzt draus? Also sozusagen von diesem alten Stadel zu jetzt diesen wunderschönen Verkaufsräumlichkeiten, wo es doch Produkte gibt, die, wie ich sagen, schon eher abseits der Norm sind. Wie funktionieren diese Schritte?
Ja, also im Grunde liegt, glaube ich, so ein bisschen das in meiner Wiege schon an Kindertagen. Ich stamme aus einer Unternehmerfamilie und habe eigentlich von klein auf schon Gespräche am Küchentisch mitbekommen über Unternehmen, über Geschäftsideen, über Konzepte. Und wahrscheinlich liegt es irgendwie doch ein bisschen in meiner DNA, dass ich immer wieder irgendwelche Gehirnspinste und Ideen habe und das dann irgendwie umsetzen möchte, dann ist da noch mein lieber Mann, der Steuerberater ist, was sehr hilfreich sein kann und der mich dann auch oft auf die Realität oder auf den Boden der Realität zurückholt und mich challenged und einmal fragt, ja, wie stellst du das vor und wie ist dann wirklich Geld draus zu machen, wie ist es langfristig zu sehen und so weiter und so fort. Ja, und bei den Ideen, wo ich mich dann auf lange Sicht bei ihm durchsetze, ja, die fruchten dann meistens und so war es eigentlich auch bei diesem Hofladen. Und
ja. Aber am Anfang war ein Stadel, ja?
Genau.
So, und da war dieser Stadel und dann hast du zu deinem Mann gesagt, da möchte ich einen Hofladen rein.
Ja,
hat er dann Juhu geschrieben?
am Anfang war der Stadel und die Landwirtschaft. Und ich hab mir immer gedacht, was mache ich aus der? Was kann ich machen? Wie kann ich mich einbringen? Und die Direktvermarktung ist, glaube ich, was, wo ich das Gefühl gehabt habe, da kann ich eigentlich mein Wissen aus dem Bereich Marketing, Digitalisierung und Design einbringen. Das Juhu war gar nicht da. Es war eigentlich eher die Skepsis, zu sagen, was müssen wir investieren, wie rechnet sie das, auch wie schaut's mit unserem Lebensraum aus. Da wird's natürlich Besucher geben, die dann immer kommen. Wir wohnen ja auch nebenan, das heißt, was bedeutet das für die Familie? Nachdem mein Mann ein Gasthauskind ist, war er da schon mal sehr vorsichtig und hat dann gemeint, wie schaut es dann aus, das ganze Jahr hier Leute am Hof zu haben? Ja, und eigentlich war es gut mit all den Vorbehalten und auch dem kritischen Punkt von ihm, hat sich dann das Konzept immer mehr entwickelt und es ist jetzt so, dass der Hofladen saisonell geöffnet ist, das heißt nicht ganzjährig und man, so wie man es beim Buschenschank kennt, eigentlich einmal im Frühjahr und einmal im Herbst geöffnet hat. Und das lässt sich tatsächlich sehr gut mit dem Familienleben vereinbaren und es ist auch ein Konzept, das jetzt eigentlich gut aufgeht, insofern, dass ich immer sehr viel Freude in der Vorbereitung habe. Also vor der Öffnung des Ladens wieder freue ich mich extrem auf die Besucher, bin fleißig am Produzieren, bin am Scouten, was für neue Produkte kann ich zeigen, welche spannenden Designer gibt es bei uns in der Region. Also da bin ich dann schon voller Tatendrang und Vorfreude und freue mich auf jeden Besucher und jede Besucherin, die kommen. Und gegen Ende hin merkt man, wie dann langsam die Luft draußen ist. Also ich biete während der Öffnung auch immer sehr viele Veranstaltungen und Workshops an. Und da freue ich mich dann auch wieder, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
Also ein ganz wesentlicher Punkt ist ja auch das Angebot sozusagen. Also man könnte sagen, der Einkauf der Waren beziehungsweise das Produktportfolio. Und das Produktportfolio ist schon, würde ich sagen, sehr besonders. Und wo nimmst du die Inspiration für dieses Portfolio her? Ist das auch ein Bereich, der noch zurück in die Studienzeit zum Thema Kunstgeschichte mitspielt? Und du bist ja auch Aufsichtsrätin bei Creative Industries Styria. Also das sind so ein paar Faktoren, die da zusammenspielen. Erzähl uns mal, wie es zu so einem tollen Produktportfolio kommt.
Genau, also tatsächlich aus meiner beruflichen Vergangenheit, dass ich immer wieder spannende Designer und Designerinnen kennengelernt habe und mal schon oft da gedacht habe, es wäre schön, auch selbst in dem Bereich tätig zu sein und Dinge zu zeigen. Oft sehe ich immer wieder, dass es ganz tolle Produkte gibt, aber dass es manchmal dann an dem Vertrieb hapert, weil das ganz verständlicherweise auch, ich sage jetzt mal, wenn man ein guter Designer ist, vielleicht sich sogar noch um die Produktion kümmert, das ganze Produkt auf die Beine stellt und dann auch noch diesen ganzen Vertrieb zu managen in Eigenregie, das ist wirklich herausfordernd. Also der Hut ab vor allen, die das schaffen. Und gleichzeitig gibt es dann aber gar nicht so viele Verkaufsstandorte für so Einzelprodukte, spezielle, ich sag jetzt mal, selbstgefertigte Sachen. Vor allem nicht im ländlichen Raum. Also ich habe dann einmal wieder gesehen, bei der Creative Industry Struria gibt es eben ganz spannende Designausstellungen und auch Angebote über Shops in Graz, also im urbanen Bereich. Ich habe auch mit Design Austria in Wien zu tun gehabt, immer wieder mal. Aber im ländlichen kommt es dann gar nicht so oft vor. Und es war auch so ein bisschen was, was mich gechallenged hat, weil ich mir gedacht habe, hey, das wäre doch was. Und ich glaube, es gibt eben auch am Land ein Publikum dafür und ich bin ganz dankbar. Also die letzte Öffnung hat gezeigt, das Publikum ist vorhanden. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, habe sehr viel Teilnehmer an meinen Workshops gehabt. Also ich freue mich, dass es so angenommen wird.
Zum Thema Publikum und Zielgruppe ist das Publikum im direkten Umkreis von wenigen Kilometern oder, also in Wirklichkeit könnte man sagen, wir sind irgendwo mitten zwischen den zwei größten Städten Österreichs, nämlich Wien und Graz. Wer ist denn dein Publikum und wie weit reist es?
Da versuche ich natürlich alle Möglichkeiten anzugraben. Also einerseits wirklich bei der lokalen Bevölkerung Werbung zu machen. Und wie gesagt, da ist Publikum da, das sich für den Designbereich interessiert, aber eben auch für den Bereich Direktvermarktung. Also bei uns muss ich dazu sagen, in Böller in der Region gibt es ganz viele tolle Bauern. Es gibt ganz viele tolle Hofläden und Direktvermarkter. Und da wird auch das Angebot immer mehr angenommen. Die Bevölkerung geht gerne und viel in den Bauernladen einkaufen. Ja, und da sieht man, dass auch diese Wertschätzung da ist für regionale Produkte, für qualitative Produkte. Und gleichzeitig haben wir, wie du schon gesagt hast, Graz und Wien, was nicht ganz so weit weg ist, also wo der Einzug auch vorhanden ist. Immer wieder Leute aus Graz, die kommen. Aber auch tolle Hotels. Wir sind ja ein bisschen da in der Thermenregion auch gelegen. Es gibt tolle Seminarhotels in der direkten Umgebung und mit denen arbeite ich natürlich auch zusammen und versuche einmal Werbung zu machen und die einzubinden. Und da ist natürlich auch Publikum, das von überall herkommt. Also ja, insofern versuche ich da alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
Ja, sehr spannend. Und jetzt ist ja der 9. November nicht mehr weit. Der 9. November ist der nächste Zeitpunkt der Eröffnung. Was sind denn dann im November die Programm-Highlights? Weil das Programm ist ja schon sehr vielfältig.
Genau, also ich habe eben, wie gesagt, temporär einmal den Hofladen geöffnet, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und Herbst startet eben jetzt am 9. November. in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, da hat man wirklich gut die Möglichkeit, ein bisschen sich einzustimmen, zu schmökern, vielleicht schon Slow-Shopping zu betreiben, also nicht im Einkaufscenter-Stress, sondern eben hier in der Ruhe des Bauernhofs das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Es gibt aber eben auch viele Workshops und Veranstaltungen, also Lesungen, philosophische Abende, für Kinder Angebote, wie Krippenworkshop, wo Kinder aus Naturmaterialien Krippen bauen, Naturkosmetik. Es wird auch Upcycling gemacht. Das ist auch ein großes Thema bei mir bei Design Up Hof, wie man aus Werkstoffen oder alten Materialien wieder neue Sachen machen kann. Da arbeite ich mit sehr guten Designern auch zusammen, die darauf spezialisiert sind und einerseits selbst auch tolle Produkte aus dem Bereich anbieten. Zervenka ist da zum Beispiel eine Grazer Designerin. Aber eben auch Workshops macht, wo man sagt, hey, es muss nicht immer was Neugekauftes sein. Man kann eigentlich auch aus alten Materialien schöne Dinge neu gestalten. Und ja, das sind so, ja, die sehr vielfältigen Themenfelder.
Sehr gut. Also das Feld ist breit und es gibt ein großes Angebot. Mhm. Das lässt sich über Ton nur bedingt rüberbringen, aber dazu gibt es ja dann die entsprechende Website, wo man nachlesen kann und nachschauen kann. Einen Punkt abseits von Design Up Hof, den du schon jetzt angesprochen hast, also wie viel Arbeit dieser Aufbau ist, gibt's ja dann natürlich die wichtige Frage, weil das so funktioniert wie bei Spitzensportlern im Business, nämlich der eine Teil Arbeit und Anstrengung und Training und der andere Bereich Ausgleich oder Aufladen der Batterien. Als Unternehmerin und Mutter musst du da zwei Dinge natürlich unter einen Hut bringen. Wie lässt sich denn Familie und Beruf sozusagen gut vereinigen?
Ja, da ist man schon gechallenged. Also das würde ich auch ungern irgendwie behaupten, dass sie das ganz easy jonglieren lässt immer. Nein, ich glaube, jede Mutter oder jeder Vater, der gern Zeit mit den Kindern verbringt und gleichzeitig ein Business betreibt, ist da immer ein bisschen auch gechallenged und hin und her gerissen. Ich habe tatsächlich das Glück oder ich sehe es so, dass meine Kinder mich da immer wieder rausholen aus der Arbeit. Also ich würde wahrscheinlich, nachdem ich, wenn ich mal so im Flow bin, schon tendiere dazu, dass ich sehr viele Stunden dann arbeite, da holen mich zwangsläufig meine Kinder raus und auch mein Mann und fordern die Familienzeit ein und das ist gut so. Und bei der Familienzeit kann ich mich wirklich eigentlich am besten erholen, regenerieren. Also auch wenn es mit den Kids dann immer Programm gibt und spannend ist, aber man hat einfach was anderes im Kopf. Dann sind es Zeiten, die ich in der Natur verbringen. Also wir sind ja am Bauernhof, wir haben Grün rundherum. Ich habe einen Hund, mit dem ich dann mit den Kindern gern und oft spazieren gehe. Das ist auch, wo man eigentlich so die meisten Ideen oder Lösungen dann oft findet für Probleme, die man auf den ersten Blick dann nicht zu lösen weiß im Unternehmertum. Und was uns noch sehr wichtig ist, ist Reisen. Also da hole ich mir immer sehr viel Inspiration raus. Ich war früher schon gern mit meinem Mann unterwegs und jetzt unsere Kinder haben das ein bisschen geerbt und sind auch so richtige Weltenbummler, obwohl sie jetzt erst 6 und 18, aber gerne auf Reisen. Und da kann man sich natürlich erstens erholen, aber zweitens auch wirklich immer viel Inspiration sammeln und Ideen aufschnappen. Also vielleicht als Anekdote am Rande, meine Mutter ist den Winter über immer in Südafrika und da habe ich sie natürlich auch schon öfter besucht und da gibt es auch in der Gegend vor Kapstadt ganz, ganz tolle Farms und Farmshops. Und das war auch ein bisschen mit Inspiration für mein Geschäftsmodell jetzt, weil tatsächlich bieten diese Farmshops eben nicht nur ganz tolle Farmprodukte an, sondern auch breites Sortiment an coolen und trendigen ergänzenden Produkten. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn das in Südafrika funktioniert, warum nicht auch bei uns? Also man sieht, man kann da immer überall Ideen finden und sehen und ja.
Reisen bildet, wie man sagt.
Ja.
Also das heißt, hier im Hofladen ist auch ein Hauch Südafrika.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich tatsächlich auch einzelne Dinge, die dann immer wieder mitkommen und wo ich mir denke, okay, das passt dazu.
Klingt sehr spannend. Also auf jeden Fall der Aufruf zum Anschauen und zum Erleben von Design Up Hof. Der Titel des Podcasts ist ja 52 Runs. 52 Runs oder 52 Sprints durch das erste Jahr Unternehmertum, sinngemäß für die 52 Wochen eines Jahres. Und es geht für die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer darum, eben aus Erfahrungen anderer zu lernen. Und das meiste Lernen passiert immer durch Fehler, die man dann vielleicht mal gemacht hat in seiner Vergangenheit und dann so nicht mehr macht. Und deshalb immer wieder die entscheidende Frage nach der größten Niederlage im Geschäftsleben und natürlich dann auch, was man daraus lernen konnte und was man heute anders machen würde.
Ja, sehr spannend. da gab es und gibt es natürlich immer welche, gell? Also Rückschläge muss man einstecken. Die größte in meinem persönlichen Fall war sicherlich, ich war in unserem Familienunternehmen tätig. Wir haben eigentlich ein sehr traditionsreiches Familienunternehmen, das Fenster und Möbel produziert hat, muss ich jetzt zum Teil sagen. Ich bin eben nach meinem Studium und nach einer ersten Anstellung im Bereich Marketing im ORF, also da habe ich einige Jahre in Wien gearbeitet, nach Hause gerufen worden in unser Familienunternehmen und habe da gemeinsam mit meinen beiden Brüdern und meinem Vater gearbeitet, habe das als sehr große Ehre und Chance gesehen, dass man sich da in so ein Unternehmen, das hatte damals 250 Mitarbeiter, einbringen kann und mitarbeiten kann. Und wie gesagt, ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen. Also das war irgendwie immer klar, dass man da mitarbeitet und irgendwann letztendlich dafür verantwortlich sein wird. Ja, leider ist es nicht ganz so gut ausgegangen. Es gab Turbulenzen geschäftlicher Natur, Streitereien auf Gesellschafterebene. Ja, wie es immer wieder mal so in Familienunternehmen leider vorkommt. Letztendlich hat es auch mit einer Insolvenz geendet. Das war eine sehr bittere Zeit, eine sehr anstrengende Zeit. Hat aber natürlich, ich sage jetzt mal im Nachhinein betrachtet, mich sehr viel lernen lassen. Und im Endeffekt muss ich sagen, ich hätte also Design Up Hof wahrscheinlich nie gegründet oder nie so umgesetzt, wenn das alles nicht so passiert wäre, wie es passiert ist. Also ja, ich sehe es als Chance, die jetzt für mich, die eine Tür geht zu, die andere auf. Aber in dem Moment war es eine sehr, sehr harte Zeit und ja, auch eine große Niederlage eigentlich, dass ich habe da meine Geschäftsanteile alle verloren und also sowohl finanziell als was noch viel mehr zählt, persönlich natürlich, wenn man weiß, es ist ein Unternehmen in vierter Generation, dann ja, das war eine schwere Phase.
Also wir haben uns 2008 kennengelernt und das war eine Zeit, wo wir beide die Visitenkarte eines Fensterherstellers hatten. Also ich hatte die Visitenkarte des Fensterherstellers Gaulhofer Steiermark und du hattest die Visitenkarte des Fensterherstellers Capo,
genau.
Die Initialien auch deines Mädchennamens und deines Vornamens
genau.
Sozusagen.
Ja,
also damals haben die Gespräche und die sozusagen Fachgespräche aus dem Bereich Marketing sich hauptsächlich um das Thema Fenster oder noch genauer gesagt um das Thema Holzfenster gedreht. Aber das nimmt dann eben so seinen Lauf, wie es seinen Lauf nehmen musste. Die Frage ist, welche Türen gehen wieder auf, wenn andere Türen zugehen?
Genau.
Was würdest du aus dieser Zeit mitnehmen und wo würdest du sagen, ja, das würde ich jetzt heute anders machen?
Also ganz wichtig, ich habe in der Phase natürlich extrem viel über Gesellschaftsrecht gelernt, über Verträge, auch wie es ist. Es gab dann Gerichtsstreitigkeiten, also da lernt man wirklich viel dazu. Das sollte man tunlichst vermeiden. Also ich sage immer, alles, was sich außergerichtlich regeln lässt, ist ein Gewinn. Halt eigentlich nichts davon, wenn man vor Gericht ziehen muss. Manchmal lässt es wahrscheinlich nicht vermeiden, aber im Endeffekt verlieren oft alle daran. Ja, Gesellschaftsrecht tatsächlich auch. Man muss dazu sagen, die Unternehmensübergabe, da war ich damals 24. Ich habe das sehr gewissenhaft gemacht und mir sämtliche Verträge, Übergabeverträge, die damals mein Vater erstellt hat mit seinen Anwälten, natürlich auch durchgeschaut, sie gewissenhaft gelesen. Aber man muss auch sagen, man muss das nochmal genauer prüfen und gerade auch bei gesellschaftsrechtlichen Themen schauen, wie sind die Mehrheiten, wie können Entscheidungen getroffen werden. Es war die Konstellation so, dass es eigentlich zu einer Pattsituation unter den Gesellschaftern kommen ist. Das ist vielleicht auch der Tipp an alle Unternehmer. Es geht ja jetzt um Tipps. Bitte macht euch, wenn ihr Partner habt im Unternehmen, gut Gedanken, wie werden Entscheidungen herbeigeführt, wie sind die Stimmrechte verteilt. Man muss das verschriftlichen und genau in dem Zeitpunkt, wo sie noch alle gut verstehen, machen. Weil wenn dann einmal Schwierigkeiten auftreten oder meistens so ein bisschen eine Abwärtsspirale und gegenseitige Schuldzuweisungen auftreten, dann ist es tatsächlich schwer, noch vernünftiger Lösung zu finden, wenn es nicht vorher geregelt ist. Also in dem Sinn wirklich, dann muss man sich einfach am Beginn des Business überlegen, wer sind meine Geschäftspartner, wie sind Stimmrechte verteilt, was sind Ausstiegsszenarien, weil es war tatsächlich auch so, dass man keinerlei Ausstiegsszenario hatte. Also ich für mich beispielsweise, Anna, die habe dazwischen mal gesagt, mir geht es zu nah, es ist Familie und Unternehmen, ich will lieber aussteigen, das war nicht möglich, ich hätte meine Anteile dann gar nicht veräußern können oder mich zurückziehen können. Gleichzeitig habe ich aber kein Durchgriffsrecht gehabt und keine Möglichkeit gehabt, Entscheidungen mitzuwirken. Es war so quasi Passagier zu sein und verantwortlich zu sein, ohne wirklich Entscheidungen treffen zu können. Und das war ein bisschen ein schieres Gefühl. Es kann immer was schiefgehen bei jedem Unternehmen, aber über die Dinge muss man sich tatsächlich im Vorfeld genau Gedanken machen und alle so quasi Worst-Case-Szenario schon ein bisschen durchspielen.
Wie das, macht man ja zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Also zur Verteilung der GmbH-Anteile oder zur Gründung oder zur Übernahme ist ja immer Hochstimmung und Aufbruchstimmung und visionäre Gedanken. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja Spaß an der Sache und glaubt zum Beispiel, 50-50 wäre eine gute Lösung, weil dann hat jeder gleich viel und jeder darf gleich viel mitreden und das ist vielleicht am Tag 1 klasse, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass man die Gründung oder die Aufteilung der Anteile so planen muss, wie wenn man gerade mit dem Geschäftspartner im größten Streit wäre.
Genau, das ist sehr wichtig und gerade auch bei Familienunternehmen, wo vielleicht ein besonderes Vertrauensverhältnis da ist, man sagt, na, der Papa, der meint sicher gut. Also ich würde jetzt auch sagen, bin mir sicher, mein Vater hat das damals auch mit bestem Wissen und Gewissen vielleicht gemacht. Bei uns war es so, dass er 1% quasi Golden Share, sagt man da, noch hatte. 1% Gesellschafteranteil, aber mit einem Veto auf sämtliche Entscheidungen. Er hat es damals so argumentiert, falls wir Kinder uns zerstreiten, kann er quasi mit seinem 1% da durchgreifen. Aber das, die Kehrseite ist natürlich auch, dass man mit so einem Golden Share oder mit so einem Prozent, ein Veto auf alles, dann eben so eine vielbesagte Pattsituation schaffen kann. Also sich, wie du gesagt hast, im Vorfeld, auch wenn es um Familie, um Freunde geht, keiner will, dass es schief geht, jeder will, dass es gelingt und dass man sie da im Guten gemeinsam erfreut eines erfolgreichen Geschäfts. Aber der Tipp ist, sie da wirklich alle Szenarien durchzuüberlegen und gute Ausstiegs- und gute Entscheidungsfindungsszenarien durchzuspielen. Und unbedingt in der Phase auch ja doch Profis, also Rechtsanwälte und Steuerberater hinzuziehen, nämlich auch, und das wäre jetzt quasi, dass man sagt, okay, das haben zwar jetzt die Anwälte des Gegenübers geschrieben, aber ich nehme einen Rechtsanwalt und lasse das auch nochmal fachlich prüfen. Also, dass man da wirklich auf Nummer sicher geht. Nicht, weil man dem anderen jetzt was unterstellt, sondern einfach, weil man dann wirklich vielleicht aus der anderen Perspektive nochmal alle Szenarien durchdenkt. Und ja, im Endeffekt geht es ja um die Unternehmung. Und dass das Unternehmen, also gerade wenn es so langjährige Unternehmen sind, dass die auf sicheren Beinen stehen.
Das sind Vorgänge, die man zur Unternehmensgründung eben eher nicht im Kopf hat. Aber wenn so Unternehmen dann über Generationen bestehen, dann ist eben wichtig, dass dieser erste Gesellschaftsvertrag sehr langfristig geplant ist und wie gesagt auch dann in der Streitfrage.
Genau, es ist auch sogar in der Gründung, gell? Weil es kann immer was passieren, es können Unfälle passieren. Was passiert dann beispielsweise mit der Erbfolge, mit Anteilen, die an die nächste Generation gehen? Gibt es Vorkaufsrechte etc.? Also das sollte man wirklich von Anfang an
bedenken. Also was man mitnehmen kann, ist dieses Invest sozusagen in das erste Aufsetzen des Gesellschaftervertrages und in die Verteilung der Anteile, was oft Monate in Anspruch nimmt, wo man schon längst gerne gegründet hätte und schon längst gerne starten würde. Also dieses Invest zum Start wird sich dann irgendwann einmal später sehr, sehr auszahlen, oder? Wenn wir das als Tipp jetzt mitgeben wollen, als Tipp Nummer zwei, dann wäre es eigentlich der Punkt.
Genau.
Okay, Karin, vielen Dank. Wir haben sehr viel gehört über Design ab Hof. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, auf der Website von Design ab Hof steht das gesamte Veranstaltungsprogramm. Das beginnt mit 9. November 2024. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass wir dieses Gespräch führen durften. Ich hoffe, es ist für alle, die uns da draußen zuhören, ein wertvoller Beitrag. Und ja, freue mich schon auf den Start deiner Veranstaltungsreihe. Wünsche alles Gute und ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Umsetzen der Tipps. Tipp Nummer zwei, weitere 50 werden folgen.
Vielen Dank, Rudi. Ich sage danke für das nette Gespräch. Ich hoffe, es war das eine oder andere für die Hörer und Zuhörerinnen dabei. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei Design ab Hof oder kennenlernen, ob bei Workshops oder beim nächsten Opening. Vielen Dank.
Danke sehr.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.